Wir haben heute aus dem Vater Unser, Matthäus 6, Vers 11, nur diese Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Herr, wir leben von deiner Güte. Öffne uns die Augen, damit wir sehen und verstehen. Amen. In den letzten Tagen haben Sie sicher auch manchmal im Radio und im Fernsehen diese Diskussion in der DDR verfolgt. Es war ja interessant, da gibt's ja Stimmen für uns, erstaunlich viele Stimmen, die dann plötzlich ganz erregt in so einer Diskussion sagen, wir brauchen doch gar nicht den ganzen Wohlstand und das Geld vom Westen. Versteh gut, dass das auch die verletzten Gefühle sind. Man will nicht abhängig sein, man will seine Würde bewahren. Aber das kann ja auch einen anderen Hintergrund haben. Oft schon wenige Sätze später kommt zum Vorschein, dass die gleichen Leute mit großer Bitterkeit sagen können, man hat uns ja 15 Milliarden nicht gegeben. Ich habe immer den Eindruck, wir reden manchmal so pausbäckig, wir brauchen all das Materielle nicht. Und wir hätten es doch so schrecklich gerne. Wir sehnen uns danach. Und das beobachten wir nicht bloß außerhalb, sondern am meisten auch in unseren Kirchen, in unserem eigenen Leben. Da sagen wir, ach, das ist doch alles nicht so wichtig mit dem Geld. Aber heimlich schielt unser Herz doch dauernd nach dem Reichtum, nach den großen Möglichkeiten, die man haben könnte. In unserer Welt sind die Leute ja in fast keiner Frage einig. Über alles hat man verschiedene Meinungen. Einig ist man fast nur im Schimpfen auf das Materielle. Beobachten Sie das mal. Das gäbe jetzt auch eine schöne Predigt, wenn man das sagen würde, wie schlecht das Äußere alles ist und wie das Jagen nach dem Geld so schlimm ist und wie das alles nicht gut ist, wenn man immer nur auf das Äußere sieht. Ich bin froh, dass uns Jesus das nicht zumutet. Im Gegenteil, er nimmt ganz weit vorne hinein in dieses große Gebet des Vaterunsers die Bitte um das Materielle, um das Brot. Um das Brot, da geht's ja nicht bloß um das Essen. Da geht's ja nicht bloß um die Nahrung, sondern da geht's auch ums Kapital. Und um den Arbeitsplatz und da geht's um die Versorgung und da geht's um den Arzt und die Gesundheit. Da geht's um unseren Leib. Und das ist wichtig, sagt Jesus. Wir sollen beten, wir dürfen beten um die materiellen Dinge. Es wäre gut, wir würden ein wenig ehrlicher über all die Dinge reden. Wir würden ein wenig offener davon sprechen, wie es uns auch die vergangenen Tage oft umgetrieben hat. Wie es uns oft schwer war, wie wir drunter gelitten haben, wenn uns Dinge gefehlt haben zum Leben, wenn wir Mangel gelitten haben. Das Materielle ist wichtig. Und darum ist es gut, dass Jesus davon redet. Ich möchte zuerst dazu sagen, die irdischen Dinge sind sehr wichtig. Die irdischen Dinge sind sehr wichtig. Ich weiß nicht, woher das kommt, dass man in den Kirchengemeinden die Mitgliederzahl einer Gemeinde nicht so zählt, wie man sie eigentlich zählen müsste, dass dort so und so viele Menschen zu einer Gemeinde gehören, sondern man spricht von der Seelenzahl. Also das ist ein verräterischer Sprachgebrauch von der Seelenzahl. Warum wohnen da eigentlich nur Seelen oder hängt da noch was an der Seele dran? Gibt es da vielleicht auch noch Fleisch und einen Leib dran an der Seele? Sind da auch noch Menschen dazugehörig, die ein Temperament haben? Mann und Frau oder Frau und Mann und Gaben und Interessen und Wünsche und Gefühle? Wenn ich die Bibel ansehe, dann spricht Jesus immer sehr von dem Leib. Auch wie wir es vorhin aus der Bergpredigt gehört haben in dieser wunderbaren Schriftlesung von unseren Sorgen. Wie versteht uns Jesus? Wie versteht uns Jesus? Ich habe den Eindruck, manchmal sind wir Christen viel enger als Jesus. Wir wollten das viel mehr aufs Seelische und aufs Geistliche drängen. Und Jesus will seine Herrlichkeit auch in den materiellen Nöten offenbaren. Und wenn ich Sie so überblicke, dann weiß ich doch von vielen von Ihnen, wie Sie jetzt in ganz konkreten Nöten und Engpässen stecken. Und wie das Ihr Gebet bewegt. Sie dürfen beten, Sie müssen drum beten, denn da will Jesus seine Herrlichkeit offenbaren. Im Johannesevangelium ist ja die erste Tat, die Jesus wirkte, bei einer Hochzeit gewesen. Das waren im Orient immer fröhliche Feste, die auch viele Tage lang dauerten. Überrascht uns das, dass Jesus überhaupt zu einer Hochzeit ging? Und dann passiert eine der Pannen, vor der jeder Gastgeber Angst hat, dass irgendwo die Vorräte nicht reichen. In der Küche, in der Speisekammer, irgendwie hat einer geschlafen und was verpatzt. Der Wein geht aus. Wenn wir dort beim Fest gewesen wären, wir hätten gesagt, nun Leute, jetzt machen wir das Beste aus dem Fest und jetzt wird Sprudel getrunken, das kann auch recht schön sein. Und die Geschichte ist uns ja aus guten Gründen sogar richtig anstößig. Wir wissen ja, wie viel dunkle Bindungen heute bestehen durch die Macht des Alkohols. Wie viele Menschen darunter leiden, das könnte ja heute einer falsch ins Ohr kriegen, was da steht. Aber ganz ohne Rücksicht auf unseren Missbrauch, auch auf unsere Schwächen, da lässt Jesus diese Krüge füllen, das waren Reinheitskrüge, wo man die Füße gewaschen hat, lässt sie reinigen und dann lässt er sie noch einmal mit Wasser füllen. Und dann kostet der Speisemeister und Johannes berichtet, und das ist ihm ganz wichtig, dass der Speisemeister sagt, ja, der ist ja viel, viel besser als der vorige Wein. Viel, viel besser. Und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. An einer Stelle, wo wir sagen, es wäre doch kaum nötig gewesen. Man hätte das doch auch überbrücken können. Wir sind oft in unserem Glauben so, dass wir unserem Herrn keine Mühe machen wollen. Und wir denken, das ist doch zu wenig. Warum soll der Herr des Himmels jetzt sich auch um den verlorenen Schlüssel kümmern? Ist ihm das überhaupt wichtig mit meiner Krankheit? Sorgt er sich auch um die Prüfung, die uns so Angst macht? Und kümmert er sich darum, wenn heute Morgen manche unter uns sitzen, die nicht mehr weiter können, deren Kraft erschöpft ist? Wenn es dann bei der Kreuzigung Jesu heißt, dass der große, schwere Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste abtrennt, plötzlich von oben an bis unten aus zerreißt, dann wird auch deutlich gemacht, dass in dem Augenblick, wo Jesus die Welt mit Gott versöhnt, wo Schuld vergeben ist, das Königreich Gottes in dieser Welt beginnen kann und Gott alles erfüllen will mit seiner heiligen Gegenwart, auch ihre Speisekammer, auch ihr Auto, auch ihre Wohnung, auch ihren Arbeitsplatz, auch ihren Leib. Gott will keine heiligen Örter mehr haben, er will in unserem Leben verehrt sein, ganz mitten unter uns. Und das ganze Evangelium ist voll davon, von lauter Berichten, wie Jesus bewusst stehen bleibt vor einer großen Volksmasse. Und er greift genau aus den vielen Menschen die eine Frau heraus, von der es heißt, sie konnte nicht gut aufsehen. Sie hatte einen gebeugten Rücken von einer jahrelangen Krankheit, gichtkrank. Und Jesus sieht sie und sagt, in deinem Leben, in deiner Schwäche will ich meine Herrlichkeit sichtbar machen. Die materiellen Dinge sind wichtig und darum ist mir das jetzt auch so wert, unterstrichen zu sein, dass wir noch einmal sagen, wir müssen unseren Sprachgebrauch ändern. Wir sollten nicht so tun, als ob wir wirklich über diese irdischen Dinge erhaben wären. Das brauchen wir gar nicht zu sein. Wir sind Menschen mit Fleisch und Blut. Gerade in den materiellen Dingen, in den irdischen Dingen des Lebens liegen auch die Gründe, warum wir oft im Glauben Schiffbruch erleiden. Wir meinen immer, das sei das Denken, an dem wir stolpern. Nein, dort stolpern wir gar nicht. Es sind die Dinge, die wir haben wollen, oder wir sind zu beschäftigt, um Zeit zu haben für Gott. Und das war doch wirklich damals, als Jesus über diese Welt ging, war einer, der hat die Gottesherrschaft nur deshalb verpasst, weil er sich gerade eine ganz tolle Zugmaschine gekauft hat. Das waren 5-Joch-Ochsen. Und ganz stolz war er unterwegs, um die zu beschauen und mal auszuprobieren, wie man mit denen jetzt die Landwirtschaft treiben kann. Ist nichts Schlechtes. Aber darüber hat er den Ruf Jesu verpasst und verloren und war ihm nicht nachgefolgt. Und ein anderer, der jahrelang mit Jesus ging, hat Jesus am Ende ans Messer geliefert, nur wegen 30 Mark. Das ist ein Geldbetrag. In unserem Leben eine solche Rolle spielen kann, das sagt die Bibel, das sagt Gottes Wort. Und selbst bei Menschen, die jahrelang Jesus hören, wie er sie lehrt, wie er sie unterweist, die Jesus lieb haben, und plötzlich unser Herz gebunden an solchen Dingen. Ein anderer hat um ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht und den Segen Gottes verkauft. Alles wegen äußerirdischer Dinge. Unsere Nachfolge, unser Gehorsam im Glauben ist gefährdet durch diese kleinen alltäglichen Dinge. Darum ist mir jetzt ganz entscheidend wichtig, Sie zu bitten, bringen Sie die Dinge mit ein ins Vaterunser. Bitten Sie Jesus darum, dass er Ihnen hilft. Sie, dass Ihnen das löst. Ich könnte gerade fortfahren, mit Ihnen das Neue Testament durchzugehen, bei der Speisung der 5000, als Sie in einem Steppenplatz waren, wo keine Bäckerei in der Nähe war und kein Laden und das Volk hungerte. Auch da müsste man ja sagen, wem tut es nicht gut, ein paar Tage zu fasten und abzuspecken? Leute, das tut eurem Organismus nur gut, wenn er mal nichts esst. Reißt euch zusammen und hört umso besser zu, dann könnt ihr besser aufmerken. Jesus ist nicht so unbarmherzig wie die vielen anderen, die solche Gebote erlassen. Er nimmt 5 Brote und 2 Fische und segnet sie und gibt sie. Legen Sie Ihre Lebensnöte in die Hand Jesu und beten Sie darüber, dass er darüber seine Herrlichkeit geoffenbart hat. Offenbare. Ich habe vor 2 Tagen einen Brief bekommen von einer jungen Frau, ich kenne sie nicht, sie schreibt aus Afrika und erzählt, dass eine Krankenschwester, die ich auch nicht kenne, schon mit Luftpost unsere Kassette vom Vater unser Vater in dem Himmel bekommen hat. Und diese Krankenschwester, die offenbar aus Stuttgart stammt, wahrscheinlich war das ein Gemeindeglied, der es dort die Kassette hingeschickt hat, hätte sie ihr wieder dieser anderen Frau gebracht, denn sie liege nun schon einige Zeit an Malaria krank. Und es werde gar nicht besser. Und in diesem Abend seien alle aus dem Haus, und da hätte sie diese Kassette gehört, und jetzt sei ihr es erst aufgegangen, wie all das, was sie bewegt hat, unter der Vatergüte Gottes steht. Verstehen Sie, den Blick möchte ich Ihnen jetzt auch geben. Und ich darf es vielleicht deutlich machen in einer Erzählung, an einer Geschichte, die meine Frau und ich erlebt haben. Wir mussten von Nairobi nach Arusha am Kilimandscharo, ein Platz, wo ein Entwicklungshelfer von uns jetzt im Einsatz ist.
Wir wollten das teure Fluggeld sparen und die Reise über dem Landweg machen, aber schon die Eisenbahn hat 8 Stunden Verspätung gehabt, weil die Lokomotive Panne hatte. Und es war schon am Nachmittag, als wir von Nairobi dann losgefahren sind mit einem Wagen und einem Chauffeur, der uns an die Grenze nach Tansania 260 Kilometer bringen wollte. Und nach 200 Kilometern, erste Reifenblatt. Gut, wir haben gewechselt mit vereinten Kräften, aber nach 30 Kilometern war der zweite Reifen platt. Und man hat einen Reservereifen nur dabei. Und dann fragen wir den Fahrer, wo sind wir denn jetzt? Und dann holt er die Landkarte raus und wir sehen weit und breit keinen Ort. Es war noch 1 Stunde, bis die Nacht anbricht, eine afrikanische Nacht. Und das ist manchmal nicht unproblematisch, wenn man dann auf der Straße ist, aber unser Fahrziel war ja noch fast 200 Kilometer weit weg, in Tansania noch einmal 150 Kilometer. Wie sollten wir das erreichen? Wir versuchten, ein Auto anzuhalten, es kam keins, und wie dann zwei kamen, dann wollten die uns oder konnten sie uns nicht helfen. Ein afrikanischer Mopedfahrer hat schließlich unseren Fahrer mitgenommen und der hatte das eine Rad unter sich. Er will mal sehen, wo man das hier in der Pampa reparieren lassen kann. Sie wissen, dass in solchen Situationen ich nicht gerade ein Vorbild an Geduld bin. Aber meine Frau, die saß dann so still da und es ist manchmal gut, wenn ich sie privat einladen kann, auf diesen Reisen mich zu begleiten. Sie saß da und las in ihrem Bibelchen. Und ich fotografierte das und sage, da wollen wir mal später dran denken, wie Gott das noch gelöst hat. Es dauerte gar nicht lang, da kamen zwei Afrikaner. Das waren Pastoren der Afrika-Inlandkirche, einer unserer wichtigsten Partnerkirchen in Afrika. Sie hatten gleich um die Ecke ihre Kirche und haben uns angeboten, dass wir dort gerne nächtigen könnten. Aber das war alles nicht nötig. Unser Fahrer fand eine Tankstelle, die ihm den Reifen repariert haben. Als wir dann am Zoll in Tansania gehalten haben, war der wieder platt. Aber wir waren wenigstens dort, wo wir wieder in einen Wagen gestiegen sind. Manchmal ist man ja überwältigt, wie Gott sorgt. Und als wir dann um 10 Uhr aus einem Wagen kletterte, wo der Fahrer nichts mehr sprechen konnte auf der tansanianischen Seite, da waren wir bloß voll Lob und Dank. Die ganze Fahrt über haben wir doch die Angst gehabt, ob er uns noch wo absetzt, wo uns am Ende alles Geld geklaut wird. Aber Gott hat uns bewahrt. Und ich wünsche, dass Sie das auch erfahren in den täglichen Nöten. Da, wo die Engpässe bei Ihnen liegen, wo die Angst so tobt. Jetzt einen zweiten Gedanken. Das erste war, die irdischen Dinge sind so wichtig. Zweitens, wir müssen ganzheitlich denken. Das ist ein blödes Wort, ganzheitlich. Vor allem nicht schön, grammatikalisch und sprachlich nicht schön, aber das ist ein Modewort. Darum muss ich es auch gebrauchen in der Predigt. Und das Wort ist schon längst entdeckt von den neureligiösen Bewegungen, auch von der New Age-Bewegung. Ganzheitlich ist eine Parole, ein Motto für moderne Menschen. Ganzheitlich, das heißt, wir müssen im Frieden mit dem Kosmos leben, naturverbunden. Wir können nur aus ganzem Herzen zu dieser Sache Ja sagen. Ganzheitlich, das meinen wir auch. Wir wollen nicht die materiellen Dinge aus ihren seelischen und geistigen Verbindungen lösen. Wir wollen die Umwelt ehren und achten und schützen. Wir sind Menschen unserer Zeit und wir leben auch in einem Rhythmus der Natur. Aber was mich heute immer wieder wundert, ist, dass die Menschen das Wort ganzheitlich benutzen und das Allerwichtigste vergessen. Die ganze Welt ruht doch nur in der Umwelt des lebendigen Gottes. Wie kann man den ewigen Gott wegstreichen? Ich will Umweltschützer sein. Ich will dafür sorgen, dass wir mit unserer Welt in der Umwelt Gottes drin bleiben. Dass ich die Vaterhände Gottes sehe. Ich als Mensch kann doch nur leben, wenn ich weiß, auch die Natur steht in den Schöpfungsordnungen Gottes. Woher kommt denn das alles sonst? Und darum ist das Beten so wichtig. Ich möchte in diesem Gebet Gott bitten, dass sein Reich komme, auch in den alltäglichen Dingen. Es ist gleichzeitig eine Bitte, die uns zum Gehorsam verpflichtet. Herr, wir wollen doch tun, was du willst. Wir möchten die Gaben nutzen und sie nehmen, voller Achtung und Ehrfurcht als von dir geschenkte Gaben. Wenn wir uns nachher beim Mittagessen niedersitzen und ich hoffe, dass wir ein gutes Mittagessen kriegen, aber dann falten wir doch die Hände und danken Gott und preisen ihn über den Gaben, die er uns schenkt. Sie kommen aus seiner lieben Hand. Und wenn Sie heute einen Spaziergang machen, sich freuen am Frühling, dann danken Sie doch Gott und sagen, Herr, von dir kommt das alles her. Es ist mir erschütternd, dass Menschen unseres Jahrhunderts nimmer ganzheitlich sind, obwohl sie davon reden. Das Wichtigste vergessen, dass von Gott das herkommt. Wie wollen Sie denn Lebenspläne machen, wenn Sie nicht daran denken, dass Gott uns in der Ehe begegnet und in den Gütern, im Geld, in der Zeit, im neuen Tag, der vor uns liegt. Und all das, was wir draußen sehen in der herrlichen Umwelt, ist doch Gottes wunderbare Schöpfung. Vor vielen Jahren haben die Rolling Stones, eine Beatgruppe, einen Schlager gesungen. Er hat mich immer schwer getroffen. I can get no satisfaction. Ich kriege keine Befriedigung. Singen junge Leute, die Geld wie Heu haben, die im Rolls-Royce spazieren fahren und sagen, es macht mich nicht satt. Vielleicht ein typisches Beispiel für das Empfinden heute. Ich habe die Güter, sie machen mich nicht satt. Ich habe genug, ich habe sogar die Überfülle. Ich weiß nicht mehr, wie ich meine Zeit ordnen soll vor drängenden Verpflichtungen, aber ich habe den Geber all des Guten verloren. Und darum erinnern wir uns daran, wie Jesus, wenn er vom Brot sprach, ja so gern davon sagte, ich bin das Brot des Lebens. Die Güter ohne Jesus machen nicht satt. Und darum haben wir gottlosen modernen Menschen das Ganzheitliche zerstört. Wir haben die sichtbaren Dinge herausgegriffen und nehmen sie als allein gültig, statt dass wir den Geber, den Herrn, all des Guten dahinter sehen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr dursten. Erst dann befriedigen uns all die guten Dinge dieser Welt. Noch ein letztes muss ich anfügen, wir sind die Beschenkten. Wir haben jetzt immer nur von den Bitten gesprochen. Gib uns unser tägliches Brot. Wir sind ja alle, hoffentlich haben Sie gut gefrühstückt, alle satt heute Morgen. Und wir werden satt. Auch wenn bei uns ab und zu an der Türe solche Obdachlosen läuten, da fragen wir sie immer, haben sie Hunger? Denn Brot sollen sie doch bekommen. Und dann sagen, nein, Brot brauche ich nicht, ich brauche Geld. Nur einer wollte mal Brot und der hat nachher den Schreibtisch ausgeräumt. Der wollte nur in die Wohnung rein. Also wissen Sie, am Hunger ist das meist nicht mehr unser Problem. Am Hunger ist das meist nicht mehr unser Problem. Darum, was ist denn gemeint, gib uns unser täglich Brot. Und zwar nur für heute, nicht mal für morgen. Wir wollen gar nicht vorsorgen. Das ist doch gemeint, dass es genug ist, wenn Sie für heute ausreichend versorgt sind. Schön, wenn Sie zu essen haben, aber dann gehört das andere auch dazu. Wenn die gesundheitliche Kraft und die Arbeitskraft reicht für diesen Tag, sorgen Sie sich nicht für morgen. Und das sollte uns in Bewegung setzen, mehr zu wagen, Mut zu haben und zu sagen, ich habe einen treuen Versorger, einen wunderbaren Zahlmeister. Ich kann viel riskieren. Lesen Sie noch einmal die Biografien der großen Gründer der diakonischen Einrichtungen des letzten Jahrhunderts. Die hatten oft nur ein paar Mark und dann haben sie gleich große Reichsgotteswerke begonnen. Dann haben sie Obdachlose aufgenommen, geistig Behinderte gesammelt, Waisenkinder, ein Dorf gebaut wie George Müller aus Bristol. 5000 Kinder hat er am Ende gehabt. Und wenn man ihn gefragt hat, hatte er immer nur knapp so viel, wie er für einen Tag brauchte. Wir schrecken vor manchen Diensten zurück, weil wir sagen, habe ich auch die Kraft, das hinauszuführen? Schaffe ich das? Ja, Sie schaffen das, wenn Sie beten können, unser täglich Brot gib uns heute. Dann können Sie Ihr Leben opfern, Ihre Zeit hergeben. Kein Mensch kann weiter planen als nur für einen Tag. Wir sind töricht, wenn wir meinen, wir können unser Leben sichern. Aber am besten sind wir ja wirklich versorgt, wenn wir auf den lebendigen, treuen Gott schauen. Und wenn wir auf die Knie gehen können und sagen können, gib uns, was wir brauchen heute, Herr. Du bist so wunderbar gewesen, wie du durch Jahrhunderte deine Leute durchgebracht hast. Ich bin überzeugt, du wirst es auch jetzt tun. Und dann möchte ich für Gott viel wagen. Ich möchte nicht in der Angst leben. Reicht das? Wie komme ich durch? Dann dürfen wir unsere Kraft und unsere Zeit und unser Geld opfern und sagen, Herr, was morgen kommt, wirst du wissen. Aber ich weiß, dass du das Geringe segnen kannst. Ich will es für dich gebrauchen, mit dir geben. Es ist etwas Großes, wenn man beten kann und weiß, ich kann Gott völlig vertrauen, weil ich ihm gehorche. Amen.